grün. Ja, es leuchtet grün. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kepler-Salon-Abend am 16. November. Zum Thema, was versteht man unter Media Arts? Linz ist seit Dezember 2014 UNESCO City of Media Arts. Und ich denke, der heutige Abend wird Fragen zu dieser Ehre und auch zu dieser Herausforderung beleuchten. Vor allem mit meinen kompetenten Gästen, die ich hier bei mir am Podium habe. Zuallererst aber, wie üblich, die einleitenden Worte. Der Kepler-Salon lebt von Subventionsträgern von Stadt und Land, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Und der Kepler-Salon lebt auch von seinen Mitgliedern bzw. von den Freunden und Förderern des Kepler-Salons. Und Sie können gern diesem Verein beitreten, Anmeldegelegenheit am Ende jeder Quartalsprogrammzusammenstellung. Bewirtung, wie immer, der kleinen Bar durch den Wirt am Graben. Einen herzlichen Dank auch dieser Gelegenheit. Und nachdem alle Veranstaltungen des Kepler-Salons per Ton aufgezeichnet werden, bitten wir Sie, wenn Sie eine Wortspende für die Publikumsdiskussion haben, diese geschätzte Wortspende immer über das Mikrofon uns zu geben, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Karin Wagner und ich darf jetzt endlich dazu gehen, meine Gäste vorzustellen. Zu meiner Rechten Frau Christa Sommerer. Frau Sommerer ist eine sehr, sehr angesehene und international bekannte Medienkünstlerin. Sie studierte Botanik und Skulptur, eine interessante Kombination. Sie arbeitet im künstlerischen Team mit Laurent Mignogneau und sie ist seit 2004 Professorin an der Kunstuniversität in Linz, wo sie das Department of Interface Cultures am Institut für Medien leitet. Seit 2014 ist sie auch Gastprofessorin an der Aalborg-Universität in Dänemark. Zahlreiche Preise, zahlreiche Auszeichnungen zur internationalen Medienkunstszene. Herzlich willkommen, Frau Sommerer. Und zu meiner linken Seite, Herr Julius Stieber. Herr Stieber hat die Projekteinreichung in den Händen gehabt. Die Projekteinreichung, dass es so weit kommen konnte, dass Linz UNESCO City of Art nun ist. Herr Stieber studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Wien und zwischen 1996 und 2010 war er Direktor der Kulturabteilung des Landes. Stimmt nicht? Bitte berichten Sie das. Mitarbeiter, dann ist das eine nicht ganz richtige Ausführung. Mitarbeiter der Kulturabteilung des Landes Oberösterreich. Stimmt so? Gut. Aber das nächste, hoffe ich, stimmt jetzt. Er leitete die internationalen Theaterfestival-Aktivitäten zum Theaterfestival Shakespeare, ein sehr angesehenes und mittlerweile sehr etabliertes Theaterfestival hier in Oberösterreich. Seit Mai 2010 ist Julius Stieber Kulturdirektor der Stadt Linz. Das ist gut, dass das jetzt richtig ist und ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen. Und ich bitte Sie, mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
Ja. Guten Abend auch von meiner Seite. Die Frau Professorin Sommerer und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir mit einem mehr oder minder kurzen Einstieg, einem PowerPoint-Einstieg eigentlich in die Materie hineingehen. Es ist notwendig, bei diesem Thema auch ein bisschen was zu zeigen, weil Media Art ist ein Bereich, der sowieso schon schwer zu vermitteln ist, wenn man jetzt sozusagen live dabei ist und wirklich visualisiert oder die Raumerlebnisse, die erzeugt werden, tatsächlich spüren kann und erleben kann. Und wenn man ganz abstrakt mit darüber spricht, ist, glaube ich, wirklich schwierig, auch etwas zu vermitteln. Drum diese Entscheidung. Das Zweite, wir werden uns das ein bisschen aufteilen. Ich werde eher den Überblick geben, also so wie es quasi im Programmheft steht, was versteht man unter Media Arts und Frau Professorin Sommerer wird dann die Interface Culture insbesondere, also einen Detailbereich eigentlich genauer beleuchten. Und nachdem ich kein Experte der Medienkunst bin, ich bin Kulturdirektor und sozusagen Experte für alles, aber für nichts Genaues, habe ich sozusagen den Zugang gewählt, dass wir einerseits einmal wirklich über Medienkunst, also Betonung auf Kunst, sprechen. Das wird sich dann ein bisschen anders darstellen, wenn wir über die UNESCO City of Media Arts sprechen, weil da geht es auch viel um Kreativwirtschaft, aber ich glaube, dass man unbedingt diesen Begriff einmal fassen muss in seiner Geschichte und Vielfältigkeit. Und dazu habe ich einfach sehr subjektiv ein paar Bilder und Beispiele zusammengestellt, die ich jetzt mit Ihnen durchgehen werde. Beginnen tut es immer mit einer sehr, ja, mit einer Begriffsdefinition. Ich habe das ganz, ganz simpel gemacht. Einfach, was zählt man landläufig unter Medienkunst? Das ist heutzutage natürlich die ganze digitale Kunst. Man kann das fast schon synonym setzen, ist aber nicht ganz richtig. Denn, oder Computerkunst könnte man auch synonym setzen, Cyberart. Das ist aber nicht die ganze Medienkunst, das muss man schon dazu sagen, sondern von der historischen Entwicklung gehört natürlich auch der ganze Experimentalfilm dazu. Zeigt dann auch Beispiele, also begonnen hat es schon mit Konzeptkunst, auch teilweise performativer Kunst und Experimentalfilm. Natürlich in den 70er, 80er Jahren, das war ja die Medienkunst schlechthin lange Zeit, die Videokunst, also wirklich so mit Magnetbänder und so. Also das ist mittlerweile natürlich ganz anders. Und dann natürlich auch die sogenannte Netzkunst, also das, was man dann überhaupt nicht mehr sieht, also was im Interagieren, in der Kommunikation abläuft. Oder auch im Programmieren natürlich. Also das einmal kurz zusammengefasst, das ist noch gar nicht, also nicht enden wollend, nicht umfassend genug, in welche Richtung es bei diesem Thema geht. Und das ist natürlich ein sehr ausdifferenziertes Thema. Und das Zweite ist, die Medienkunst zeichnet sich auch durch Interdisziplinarität aus und durch Schnittstellen. Und da habe ich auch nur ein paar Beispiele gebracht, also speziell natürlich Design, gerade wenn man über Oberflächendesign spricht, ist die Medienkunst, Interface Culture, ist da natürlich auch ein gutes Beispiel dann, sozusagen Schnittstelle zum Handwerk eigentlich. Informatik ist eh klar, ist Teil des Programmierens und Technologie, Wissenschaft, Kreativwirtschaft, also das sind die Zweige, mit denen man sich da beschäftigen muss. Ich steige jetzt ein mit einem sehr aktuellen Beispiel und einer aktuellen Position und einer leicht verständlichen Position, nämlich von Pippi Lotte-Rist, die bekannte Schweizer Video- und Medienkünstlerin und Performerin, die heuer in der Kunsthalle Krems, das ist das einzige Beispiel, das ist jetzt, na, das eines von zwei Beispielen, das keinen Linz-Bezug hat, die heuer in der Kunsthalle Krems eine Ausstellung gemacht hat, beziehungsweise eine Ausstellung für sie ausgerichtet wurde, eine sogenannte Personale, wo man wirklich ihr gesamtes Schaffen sehen konnte. Und der Titel, das ist, finde ich, sehr, sehr treffend, was unsere Situation betrifft. Komm, Schatz, wir stellen die Medien um und fangen nochmals von vorne an. Also so ein bisschen die Reset-Taste über den ganzen Thema drücken und auch angesichts der bedrohlichen Entwicklungen manches hinterfragen. Also das steckt so für mich in dem Titel drin, der sehr salopp daherkommt. Und wir werden es auch sehen, sie hat ja auch einen sehr, also da sieht man schon, wie das umgedreht wird, also wo das Bild auch ist. Es ist eine Rauminstallation in der Kunsthalle gewesen, wo man auf Betten gelegen ist und sozusagen von oben herab, wie ein Himmelbett, war das sozusagen installiert, die Visuals kommen. Und ihr geht es ja darum, dass man auch die Grenzen auflöst, also zwischen dem realen und dem fiktiven Raum, dass die Distanz zwischen dem Betrachter und dem Bild aufgehoben wird etc. Das sind aktuelle Arbeiten und das ist ihr jetzt Position, wobei sie natürlich als Video- und Performance-Künstlerin auch ganz andere Wurzeln noch hat. in der Vergangenheit, also wo sie auch sehr feministische Positionen vertreten hat, zum Beispiel in ihrem ersten bekannten Video I'm not the girl who misses much. Das ist Arbeit aus dem 86er Jahr, wo sie die erste Titelzeile von Beatles Song Happiness is a Warm Gun, also in Form eines Videoclips gestaltet hat und da sehr feministische Position vertreten hat. Sie hat sich entwickelt und ist derzeit an diesen großen Rauminstallationen eigentlich interessiert. Und ich zeige jetzt noch eine, also da sieht man auch, das ist das, was verträglich ist, was leicht begreifbar ist, wo man sich hineinbegibt, wo man ein Gesamterlebnis hat, also etwas, was zugänglich ist. Und sie ist auch sehr erfolgreich mit diesen Arbeiten. Also da geht es auch darum, dass natürlich die Visuals sozusagen den Raum durchdringen und die Projektionsflächen auch die Menschen werden etc. Das sieht man da alles auf dem Bild. Ja, das ist eine Position. Eine andere, ganz konträre eigentlich, Position ist jene von Ursula Biemann. Auch sie hat kürzlich jetzt in Linz eine Ausstellung, kürzlich vor mittlerweile schon wieder 3 Jahren, eine Ausstellung ausgerichtet bekommen, nämlich im Lentos Kunstmuseum. Mission Reports hat sich die genannt und da ist um ganz andere Ansätze im Bereich Medienkunst gegangen. Sie versteht sich ja als Video-Essayistin und sie macht so Video-Essays, die so an der Schnittstelle von Kunst, Dokumentation und Wissenschaft eigentlich angesiedelt sind. Und sie greift die ganz großen Themen auf, also wirklich die Globalisierungsthemen, die politischen Themen, wie eben die ganze Debatte um Freihandelszonen, um Migration, Klimakatastrophen, Feminismus und so weiter. Also die ganze Gender-Thematik natürlich auch. Und da ist der Zugang nicht so einfach. Also da muss man sich wirklich hinsetzen. Das ist eine Aufnahme aus dem Lentos, also auch irgendwie installativ, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss. Also wo die Filme, die sie macht, sehr nicht linear angeordnet, also produziert sind, das heißt sehr assoziativ teilweise mit Bildern, die sie vor Ort recherchiert hat, mit Menschen, mit denen sie auch vor Ort gesprochen hat, generiert sind, aber gleichzeitig natürlich auch mit theoretischen Beiträgen unterfüttert werden und mit fiktiven Situationen und Darstellungen und wo das eins ins andere übergeht. Das ist Ursula Biemann, die, hier sieht man das auch noch besser, Ausschnitt aus Sahara Chronicle, wo es um illegal organisierte Migrationsströme in der Sahara geht. Also das wäre sozusagen die Gegenposition, aktuell natürlich auch zu Pippi Lotterist. Es gibt aber natürlich auch die Geschichte der Medienkunst und da in Linz habe ich jetzt bewusst die Valley Export ganz an die erste Stelle gestellt. Vielleicht als Information, die Stadt Linz hat heuer das Archiv von Valley Export, die ja hier in Linz geboren und aufgewachsen ist und dann sozusagen international Karriere gemacht hat, das Archiv angekauft und wir werden auch ein Forschungszentrum etablieren in der Tabakfabrik ab Frühjahr 2017, wo dieses Archiv dann beforscht wird, aber darüber hinaus überhaupt Performance- und Medienkunstforschung betrieben wird. Das ist eine Kooperation zwischen Lentos Kunstmuseum und Kunstuniversität Linz. Und ich habe jetzt als Beispiel für mich ist das eigentlich mein Lieblingsbeispiel, wenn man ein bisschen die Entstehung auch von Medienkunst erklären will, als Beispiel ihre Arbeit aus dem Jahr 1973, hier, adjungierte Dislokationen. Und da werden Sie gleich sehen, das ist eine sehr einfach gestrickte Arbeit, aber die sehr viel über das, um was es in der Medienkunst geht, beschreibt oder darstellt. Hat so funktioniert, also das ist eine Performance eigentlich, die auch gleichzeitig Medienkunst ist. Also die Medienkunst ist noch ganz nah am Körper. Die Super 8 Kamera wird vorne aufgeschnallt und hinten aufgeschnallt, also gleichzeitig. Und sie erzeugt, also sie geht durch die Landschaft, durch Straßen, über Stiegen rauf, Stiegen runter, Innenhöfe und so weiter. Und sie filmt sozusagen gleichzeitig das, was sie vorne sieht und das, was sie hinten nicht sieht. Also das, die Sehnsucht des Menschen sozusagen, also wie das kleine Kind, das sich nicht sicher ist, ob die Welt hinter ihm überhaupt existiert, nicht, und sich umdreht. Das ist, steckt so ein bisschen dahinter. Und sie erzeugt auch ein Bild der Simultanität. Das ist was ganz Wesentliches. Also diese Sehnsucht, das Körperbewusstsein, die Körpererfahrung sozusagen zu erweitern, überhaupt den physisch begrenzten Körper auch zu erweitern und zu überhöhen, zu transformieren. Das ist ein Impetus eigentlich bei fast allen Medienkunstprojekten und eben dieses Prinzip der Simultanität, auf das komme ich dann nachher nochmal zu sprechen, dass man Dinge gleichzeitig, am besten gleichzeitig und nicht nacheinander wahrnehmen und sehen kann. Und das steckt alles in dieser Arbeit, in dieser sehr wirklich simplen eigentlich und einfachen Arbeit. Man sieht dann hier das Ergebnis. Es hat ja gleichzeitig auch eine Kamera mitgefilmt, also die Metaebene sozusagen, die ist links, wo man die Künstlerin in Aktion sieht, und rechts sehen Sie immer dieses Simultanbild vorne, hinten. Und so ist es dann auch sozusagen in den Kunstraum gewandert, in die Galerie oder ins Museum. Ja, eine Arbeit, die auch im Lentos gezeigt wurde, 2010 bei der Retrospektive Zeitung Gegenzeit, anlässlich des 70. Geburtstages von Wally Export. Eine andere Position, die, glaube ich, auch unbedingt erwähnenswert ist, ist Robert Adrian. Er ist heuer, Anfang September, darum ist auch ein Grund, warum ich ihn heute unbedingt präsentieren wollte, leider verstorben, 80-jährig. Ist ein absoluter Pionier, ein Kanadier, 1935 geboren und hat seit 1972 in Österreich gelebt, war auch hier verheiratet, hat auch im Umfeld von Ö1 einiges gemacht. Also Radiomacher eigentlich, die das Kunstradio online betreut. Das Projekt, das ich hier vorstellen will, ist ein Projekt im Rahmen des Ars Electronica Festivals 1982, die Welt in 24 Stunden. Die Ars Electronica, das muss man dazu sagen, das war damals noch im Rahmen des Brucknerfestes. Also da hat es ja noch kein wirklich, es hat schon Schwerpunktthemen gegeben, aber noch kein richtiges Schwerpunktthema. Und das war noch mit Brucknerfest und ORF Landesstudio veranstaltet. Ist doch schon einige Zeit her, drum die Erläuterung. Und die Welt in 24 Stunden, man sieht es da. Also man sieht etwas und sieht es nicht, sagen wir mal so. Das ist ein Versuch, sozusagen über ganz simple Telekommunikationskanäle sowas wie ein Internet herzustellen. Also ein sehr früher Versuch, nicht der erste, aber ein sehr früher Versuch. Und sein Bestreben war sozusagen 24 Stunden lang über 5 Telefonleitungen 15 Städte zu vernetzen. Mit ganz simplen, also da hat der Telefax natürlich eine Rolle gespielt, also Sachen, die man heute nicht mehr verwendet. Und in diesen 24 Stunden tauschen sich die Künstler dieser 15 Städte aus. Die Basis war eigentlich etwas, was er mit einem anderen erfunden hat, nämlich das Artex. Das war ein E-Mail-Box-Computersystem, also das so eine Art Chatroom für eine überschaubare Gruppe ermöglicht hat. Also so, wir würden heute sagen, Social Media im ganz Kleinen. In der extremen Ausbaustufe waren da ca. 30 bis 35 Künstler beteiligt. Also so auf dieser Ebene und dieser Dimension muss man sich das vorstellen. Und das hat er 1980 entwickelt und eben 82 bei der Ars Electronica diesen 24-Stunden-Testlauf gemacht. Und sind dann im Endeffekt nur 3 Telefonleitungen haben wirklich funktioniert. Und für ihn ist das, also die Telefonie, überhaupt der Ausgangspunkt des Internets. Er hat sein Statement ist gewesen, es ist sowieso alles Telefon. Wenn man über Kommunikation elektronischer Form spricht, und das hat er auch bis zuletzt aufrechterhalten, er hat sich auch als Telekommunikationskünstler verstanden und Kommunikationsskulpturen sozusagen gemacht, die in dem Moment, wo man es abschaltet, wieder verschwinden. Also auch das ist etwas, glaube ich, was die Medienkunst durchaus auszeichnet, dass sie nicht so greifbar ist oft und oft die Ergebnisse nur in indirekter Form dokumentiert oder wie hier zum Beispiel ein Bild, wo man Menschen in Aktion sieht, werden können. Also das ist, glaube ich, die Dematerialisierung dessen, was man erzeugt. Das ist so ein bisschen auch ein Kennzeichen. Und durchaus gewollt in Opposition zu der objektfixierten Kunstwelt, nicht, wo die Rekordsummen dann auch über Versteigerungen und so weiter erzielt werden können. Ja, da sieht man noch ein bisschen das ORF-Studium, das ist, glaube ich, bekannt, mit den Uhren zu den verschiedenen Städten und so weiter. Ja, kurz auch noch zu Jeffrey Shaw, den erwähne ich deswegen, weil er heuer als Visionary Pioneer of Media Art bei der Ars Electronica eine goldene Nika bekommen hat. Jeffrey Shaw ist der Gründungsdirektor des ZKM, also des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, also dem Pendant zum Ars Electronica Center. Und er war auch heuer hier. Und er ist natürlich für seine interaktiven, ja, Medienkunstprojekte gewürdigt worden. Also da, das ist jetzt auch nicht mehr so, heutzutage so das ganz aktuell, also reißt dann nicht mehr so von Hocker. Aber damals war das natürlich etwas, wenn man sozusagen interaktiv durch das eigene Tun eine Medienmaschine oder Bildmaschine in Gang geworfen hat und sozusagen in 3D-Format durch diese Welten surfen konnte. Ja, Prix Ars Electronica bin ich jetzt eigentlich von Jeffrey Shaw zum heurigen Prix gekommen. Der Prix hat ja verschiedene Kategorien und die Kategorien sagen uns schon einiges aus über das, was eben Medienkunst sein kann. Mittlerweile wird der Prix nicht mehr in allen Kategorien jährlich vergeben, sondern in 4 ausgewählten Kategorien plus eben diesen Visionary Pioneer Kategorie. Ich möchte jetzt kurz vorstellen die heuer vergebenen Preise, weil das muss man schon sagen, dass Linz absolute Pionierarbeit also geleistet hat. Vielleicht können wir über das auch später nochmal reden. Es ist, also Linz hat mit Ars Electronica die Entwicklung der Medienkunst absolut nicht nur geprägt, sondern eigentlich auch vorangetrieben. Das muss man einfach wissen. 1979, also wenn ich jetzt in das UNESCO-Netzwerk schaue, wann dort die Festivals und Häuser und Institutionen gegründet worden sind, das ist alles viel später. Das ist meistens in den Nullerjahren oder erst vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren passiert. Linz hat 1979 bereits die Ars Electronica gehabt und auch sehr früh einen hochkarätigen Preis in den 80er Jahren dann vergeben, den Prix Ars Electronica. Und wenn Sie sich die Cyber Ars Ausstellung, die ja die besten Werke in den jeweiligen Kategorien zeigt, anschauen, dann können Sie sich auch jährlich eigentlich einen Top-Überblick über die aktuelle Medienkunst verschaffen. Und ich stelle jetzt vor 3 goldene Nika von heuer, nämlich die wunderbare Arbeit, also die hat mich wirklich fasziniert, von Alex Verheest aus Belgien, der also Temps Mort oder Idle Times, also Todzeit, Stillstandszeit, in Form eines quasi an Vanitas-Bilder oder eher Renaissance-Bilder anmutenden interaktiven Bildes. Das ist ein lebendiges Bild, also wo die Personen auch zu sprechen anfangen, wo die Mimik sichtbar wird, also umgesetzt hat. Und da das Spezielle an dem Bild ist, dass es um den Tod des Vaters geht in der Familie. Das sieht man da hinten im Hintergrund. Der ist nur einmal abgebildet. Und dass die Familie sozusagen die Unfähigkeit, über diesen Tod zu sprechen, im Mittelpunkt dieses Bildes steht. Und auf der linken Seite ist sozusagen der Vater noch anwesend. Das ist vor dem Tod. Also man versucht auch wieder simultan zu werden. Das ist eben so ein Kennzeichen der Medienkunst. Und rechts ist die Situation nach dem Tod. Und das Sprechen nach dem Tod ist anders wie vor dem Tod. Also das war eine sehr berührende Arbeit. Und da sieht man auch, dass die Medienkunst durchaus in den objektfixierten, traditionellen Bildkunstbereich massiv hineingehen kann. Die zweite Arbeit ist eine aus dem Bereich Hybrid Art. Also das ist schon ein Mysterium eigentlich für einen Laien. Vielleicht kann da die Frau Sommerer genauer Auskunft geben. Das ist von Gilberto Esparza, das ist ein Mexikaner, Plantas autophotosynthetikas heißt es, also die Pflanzenphotosynthese. Und hier geht es darum, dass es ist eigentlich ein Ökoprojekt, also wo es um die Reinigung von Abwässern geht. Das heißt, mit Hilfe von Mikroorganismen erzeugt wird hier, eigentlich ein forschungswissenschaftliches Projekt, wird hier Abwasser gereinigt, ein selbstregulierendes System. Aber was macht jetzt die Kunst aus? Also da sieht man auch wieder das Interdisziplinäre, die Technik, die Wissenschaft, Forschung, die verschiedenen Disziplinen kommen da zusammen. Die Mikroorganismen erzeugen auch ein Licht. Und da wird dann sozusagen, da kommt jetzt dann auch die Kunst ins Spiel, weil man über diese Lichtimpulse auch Töne dann erzeugt mit Hilfe von speziellen Geräten. Und so wird das ein sehr multimedial aufgeladenes Teil eigentlich und ist an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft eigentlich anzusiedeln. Drum auch natürlich in der Kategorie Hybrid Art ausgezeichnet. Und das dritte Beispiel, das ist jetzt da überhaupt nicht spektakulär, das muss man auch eigentlich im Raum erleben, das ist im Bereich Digital Musics and Sound Art, der goldene Nika gewesen für Nelo Akamatsu aus Japan. Und zwar ist das eine sehr einfach nachvollziehbare Konstruktion. Wir kennen diese singenden Wassergläser, also wo man je nach Füllungsgrad verschiedene Töne erzeugen kann. Hier ist in jedem Wasserglas eine Magnetnadel und die wird in unterschiedlicher Taktierung sozusagen von einem Kupferdraht, der eben aufgeladen wird und damit auch abgeschalten wird, angezogen und macht einen ganz feinen Ton. Also so ein Wasserglaston eben. Und das ist im ganzen Raum, sind da, glaube ich, 100 Gläser circa verteilt und man hat ein sehr subtiles Klangerlebnis. Und das bindet ja wieder rück an japanische Gartenkultur etc., also wo diese Klänge eine Rolle spielen. Also es hat eine historische Dimension. Das waren jetzt drei sehr aktuelle Beispiele aus der Ars Electronica 2015. Und die auch ein bisschen aufzeigen, wohin es mit der Medienkunst gehen kann. Ja, was ich nicht verschweigen will, ist, dass wir hier im Dienst auch in der freien Szene also starke Statements haben. Ich gehe jetzt auf zwei ganz kurz ein, nämlich Pixelborner von Kioche und BioHackLab von Servus.at. Das sind zwei Vereine, die sich sehr oft, und der eine Servus.at ganz speziell, um Netzpolitik vor allem auch kümmern. Auch das ist etwas Wichtiges, die kritische Reflexion des Internets, aber generell der ganzen Technologie. Und bei Pixelporno ist es wirklich ganz konkret um einen Hauptgeschäftszweig des ganzen Internet-Business gegangen, nämlich die Pornografie. Und da haben Künstler sozusagen ironische, kritische Statements abgeliefert. Das zentrale Objekt, das Sie hier sehen, das ist der Porn Hero, hinten dieser Dildo. Und der ist, ich weiß nicht, ob Sie das PlayStation-Spiel Guitar Hero kennen, also wo man mit so einer Gitarre, Nachbildung, Gitarrentöne zu verschiedenen Musikstücken erzeugen kann, aber da hat man wirklich so einen Gitarrengriff in der Hand und das ist sozusagen der ironische Kommentar dazu, oder der Porn-Hero. Es wurde heuer gezeigt auf der Kunstuniversität, diese Ausstellung Pixelporno 2.0. Ja, und das Hacken ist natürlich auch Teil der ganzen Netz-Community und letztlich auch der Media Arts. Es hat auch dazu schon Preise gegeben, Ars Electronica Preise, die dieses Thema sozusagen auch gewürdigt haben. Das ist eine Hack-Aktion aus dem Umfeld von Servus.at, ein Verein in der Stadtwerkstatt. Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe das Abschlussstatement, die Moderne unter Klammer Wunderkammer genannt. Es entsteht ein bisschen daraus, dass ich mich in der letzten Zeit mit den Kunst- und Wunderkammern so ein bisschen hobbymäßig stärker beschäftigt habe. Und da ist mir eines aufgefallen. Es hat den großartigen, beeindruckenden Auftritt 2010, da bin ich gerade frisch Kulturdirektor gewesen, des Asimo, also dieses humanoiden Roboters, bei der Ars Electronica 2010 gegeben in der Tabakfabrik bei der Eröffnung und dann auch im Deep Space. Der war auch damals noch ganz frisch eigentlich und neu. Und dieser Asimo, der ist sozusagen als Alleskönner aufgetreten. Also der hat eine unglaubliche Begeisterung ausgelöst. Der Deep Space war mehr als ausgebucht. Und auch bei der Eröffnung war frenetischer Applaus. Also die Leute sind teilweise aufgestanden und haben den wirklich wie einen Menschen zuapplaudiert. Und der hat dann so Begrüßungsszenarien gemacht, also gewunken hat er, geklatscht hat er, das hat er auch gekonnt, er hat auch einen Fußball weggekickt und er ist dazwischen immer raus und dann ist er wieder reingekommen. Und das war eine unglaubliche Faszination. Das hat jetzt, ich meine, es steht Honda dahinter, muss man dazu sagen, das hat jetzt eher schon einen wirtschaftlichen Aspekt und weniger Kunstaspekt, aber dieses ungläubige Staunen, ja, was sozusagen technisch möglich ist, das drückt dieser Asimo, glaube ich, sehr gut aus. Und da ist mir der Gedanke gekommen, also wie ich mich mit den Wunderkammern beschäftigt habe und vor allem mit den wunderbaren Spiel- und Tischautomaten, dass das nicht so eine neue Erfahrung ist eigentlich, dass wir auch in der Geschichte, wenn man jetzt 400 Jahre zurückgeht, und das wäre vielleicht ein Diskursstrang oder ein Nachdenkstrang, den man dann noch weiter verfolgen müsste, dass es auch ähnliche Wunderwerke in mechanischer Art auch in der Vergangenheit gegeben hat, die eine ähnliche Faszination ausgeübt haben und wo es auch um die Mimikrie von humanoiden Verhalten, sage ich mal, gegangen ist. Das ist eine sehr berühmte Tischuhr, die gibt es in der Kunstkammer, also zu sehen in Wien, im Kunsthistorischen Museum. Die wurde 1598 in Augsburg hergestellt, also für den kaiserlichen Hof. Und das ist ein Ding gewesen, das ist über den Tisch gefahren. Also das ist bei festlichen Veranstaltungen, ist das sozusagen als Wunderwerk auf den Tisch gestellt worden, hat circa 2 Minuten lang funktioniert und hat im Sockel und im Bauch des Kentauren einen sehr komplizierten Mechanismus gehabt, der die Figuren auch in Bewegung gesetzt hat. Also die Dame, die Diana, sitzt hier auf dem Kentauren, die hat dann den Kopf gewackelt und der Kentaur, der hat mit den Augen gerollt und der Hund hat die Zähne gefletscht und die Diana hat sich auch ein bisschen so bewegen können. Also etwas, wo man versucht hat, mit sehr aus heutiger Sicht einfachen Mitteln, mechanischen Mitteln, menschliches Verhalten nachzuahmen. Das war eine faszinierend und nach 2 Minuten war es dann aus. Da sieht man die Augen auch sehr schön von dem Kentauren. Und dann wurde der Pfeil, also der Kentaur hat sich dann auf die Seite gelegt, hat den Pfeil abgeschossen und dort, wo der Pfeil gelandet ist, das hat alles zum Amüsement dazugehört, derjenige Mensch, also den es getroffen hat sozusagen, wo der Pfeil zu liegen gekommen ist, der hat dann einen Trinkspruch aussprechen müssen und den Becher leeren. Also das war so das Ritual. Und dann war es vorbei. Und beim Asimo war es ja ähnlich, wie ich dann erfahren habe. Ich habe immer geglaubt, das ist ein Asimo. Ich habe mich dann erkundigt, was der alles kann und so weiter. Aber mir ist dann erklärt worden, dass das eigentlich 5 Asimos waren, die da im Einsatz waren, weil der ist immer wieder rausgefahren, nicht? Und war die Batterie schon gar, also sagt 2 Minuten, so ungefähr wie der Automat hier. Und dann hat man den anderen Asimo hereingeschickt und jeder Asimo hat was anderes können. Der eine hat winken können, der andere hat Fußball gespielt und so weiter. Und so ist das eigentlich gar nicht aufgefallen. Das war auch ein strenges Geheimnis, dass Honda nicht einen, sondern 5 Asimos geschickt hat. So viel einmal zum Einstieg. Danke.
Danke sehr. Bitte? Gut, dann nütze ich gleich die Gelegenheit, um den Herrn Stieber kurz etwas zu fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Linz, UNESCO City of Media Arts, neben den Städten Enghien-les-Bains und Lyon in Frankreich, Sapporo in Japan, Dakar in Senegal, Gwangju in Südkorea, Tel Aviv, Jaffo in Israel und York in Großbritannien. Wenn sich das jetzt in einem prägnant sagen lässt, was bedeutet das für die Stadt Linz an Arbeit das zu sein.
Ja, die Ernennung erfolgte vor circa einem Jahr, also mit 1. Dezember 2014. Und ja, Arbeit ist es natürlich. Es ist allerdings ein Projekt, wo wir nicht mit so großzügigen Mitteln wie bei der Kulturhauptstadt ausgestattet sind. Und man darf es auch nicht mit der Kulturhauptstadt vergleichen. Mhm. Also es ist nicht ein Einjahresprojekt, sondern es ist ein Projekt auf viele Jahre. Wobei man in Linz dazu sagen muss, dass wir ja ideale Voraussetzungen haben mit dem Ars Electronica Center und der Ars Electronica, mit der Tabakfabrik, mit einer Kunstuniversität, die sich auch spezialisiert hat eigentlich im Bereich der Medienkunst, mit einer JKU, die jetzt auch technologisch ins Industrie 4.0 Zeitalter schreitet, mit auch guten Schulen in dem Bereich etc. Also wir haben eine ausgezeichnete Ausgangsposition und wir sehen den Titel sozusagen als Auszeichnung eines Weges, den wir seit 36 Jahren, also seit 1979, eigentlich konsequent verfolgen. Und unsere Rolle in dem Netzwerk, also das ist das eine Mal, dass wir das als Auszeichnung sehen und als Label damit arbeiten. Und da haben wir uns auch heuer schon einiges vorgenommen gehabt, dass wir nämlich den Begriff, also die UNESCO City of Media Arts einmal definieren in seiner, wie soll ich sagen, ganzen Breite und in seinen ganzen Möglichkeiten. Also sowas wie eine Markenarbeit haben wir eigentlich gemacht. Also den Markenkern herausgearbeitet, der Medienkunststadt Linz und die verschiedenen Verbindungen und Positionierungen, die damit verbunden sind. Das ist ja eigentlich im Frühjahr passiert und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir das auch sichtbar machen und sozusagen kundtun, dass es in dieser Stadt mehr wie Ars Electronica gibt, dass wir über die Ars Electronica sozusagen hinausgehen. Da gehört natürlich auch das ganze Investment in Richtung Valley Export Archiv Ankauf dazu. Und dass wir uns jetzt sozusagen als breit aufgestellt mit verschiedenen Institutionen UNESCO City of Media Arts präsentieren. Da spielt auch der Tourismus eine wichtige Rolle, weil wir in Kooperation, der Herr Direktor Steiner ist heute ja anwesend, in Kooperation mit dem Tourismus auch nächstes Jahr den Themenschwerpunkt zur Medienkunst machen, also in den Kultureinrichtungen.
Und ganz kurz noch, das wird sich zeigen in Form von Ausstellungen, in Form von
ja, diversen Veranstaltungen einfach. Also
Sich jetzt noch nicht genau
doch, sagen. Doch, wir gewähren zum Beispiel das erste Mal Einblick im Herbst dann in den Ankauf des Expertarchiv. Mhm. Es wird im Landestheater, Musiktheater, also einschlägige Inszenierungen geben, wo digitale Medien oder Umsetzungen eine Rolle spielen. Es gibt natürlich die bewährten Festivals, das ist auch klar. Und wir werden auch mit der Kunstuniversität natürlich da in enger Verbindung stehen und insbesondere auch unsere Angebote im Lentos in diese Richtung aufstellen. Also da gibt es auch noch eine zweite Ausstellung von Gottfried Bechtold, die auch Medienkunst Schwerpunkt hat und so weiter.
Sehr gut, danke. So, Frau Sommerer, Sie sind bereit? Das Mikro.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung einmal an den Kepler-Salon, auch an den Herrn Stieber und an Sie. Es freut mich, dass ich wieder hier vortragen kann. Und zwar hat der Herr Julius Stieber ja schon einen sehr schönen Vortrag gegeben, was Medienkunst sein kann. Natürlich kann man das nicht in einem Abend abhandeln. Das füllt ganze Studienzweige. Hier auf der Kunstuni sind wir ganz gut aufgestellt im Institut für Medien, das sich eben ganz speziell mit Medienkunst beschäftigt. Da gibt es so Fächer wie Time-Based Media, dann gibt es auch Medientheorie natürlich, dann auch Medienarchäologie. Und ich leite gemeinsam mit Laurent Mignonneau, meinem französischen Mann, das Department für Interface Cultures, das vor 10 Jahren hier gegründet wurde, eigentlich mittlerweile vor 11 Jahren. Ich möchte Ihnen jetzt hier ein paar Beispiele zeigen aus dem Linzer Umfeld von Studierenden, aber auch von unseren eigenen Arbeiten und ganz kurz vielleicht auch noch ein bisschen was Geschichtliches erzählen. Wir haben das eigentlich auch recht schön von Ihnen schon gesehen. Also ich spreche ganz kurz über interaktive Kunst, das ist unser Schwerpunkt. Zeige ein paar Beispiele von Studentenarbeiten und dann noch ein paar Beispiele von unserer eigenen Produktion. Der Herr Stieber hat das schon sehr gut gezeigt, dass Medienkunst natürlich eine lange Geschichte hat. Man kann sagen, dass es eigentlich gerade die interaktive Kunst auch zurückgeht auf die partizipatorische Kunst. Unter der versteht man im Prinzip Kunst, bei der das Publikum beteiligt ist. Also Kunst, wir haben es auch bei Beispielen von der Pippi Lotteris gesehen, wo das Publikum wirklich gefragt ist, sich einzubringen, sich zu beteiligen. Und natürlich in der interaktiven Kunst ist das einer der Hauptschwerpunkte. Dann gibt es auch die kinetische Kunst. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Kunst in Bewegung. Man denke vielleicht an Tinguely oder an Man Ray oder Künstler, die Kunst in Bewegung mit Motoren oder mit allen möglichen technischen Geräten produziert haben. Dann gibt es auch die Experiments in Art and Technologies aus den 60er Jahren. Da gibt es zurzeit eine sehr gute Ausstellung im Museum Moderner Kunst in Salzburg, wo eben diese frühen Pioniere der kybernetischen Kunst, die sich sehr stark auch mit Technologie beschäftigt haben, in den 60er Jahren präsentiert werden. Dann natürlich die Computerkunstpioniere. Da sind wir natürlich in Linz extrem gut aufgestellt, weil fast alle wichtigen Computerkunstpioniere eigentlich hier waren und auch hier ihre Spuren hinterlassen haben. Dann Closed Circuit Installation. Da haben wir natürlich Beispiele von der Wally Export, aber auch vielen anderen Künstlerinnen, Caroli Schniemann, Peter Weibel, alle möglichen Künstler, die natürlich auch in diesem Kunstkontext hier in Linz in der einen oder anderen Form schon mal hier gewesen sind. Expanded Cinema wäre zum Beispiel so ein Schlagwort. Und natürlich die ganzen Pioniere, die durch dieses Linzer Umfeld gefördert wurden, auch hier sozusagen das erste Mal zum Teil ausgestellt haben und eben wirklich hier zur Medienkunst generell international beigetragen haben. Warum ist interaktive Kunst interessant im Kontext Partizipationskunst? Da gibt es ja auch schon in den 1910er Jahren Beispiele von Marinetti, die schon gefordert haben, dass das Publikum einbezogen werden soll. Der Künstler soll nicht nur oder Künstlerin soll nicht nur das Werk präsentieren und das dann sozusagen so stehen lassen, sondern das Publikum soll sich aktiv beteiligen. Auch Umberto Eco hat da schon viel geschrieben zum offenen Kunstwerk und natürlich Dadaismus, Happenings, Fluxus, das sind jetzt nur so ein paar Schlagworte für die Leute, die vielleicht dann nicht direkt aus dem Kunstfeld kommen oder auch die Konzeptkunst, haben sehr viele Spuren hinterlassen, die dann später die Medienkunst beeinflusst haben. Ich zeige hier nur ein ganz kurzes Beispiel von Julio Lepage. Das ist ein Pionier aus den 60er Jahren, der jetzt eine ganz tolle Ausstellung in Paris hatte. Der Mann ist mittlerweile auch schon 90 Jahre alt, wird jetzt sozusagen wiederentdeckt und wieder gefeiert. Das ist luminokinetische Kunst, wo eben Licht und Bewegung verwendet wird, um ganz tolle immersive Environments zu machen, was damals noch ganz ohne Computer passiert ist. Und natürlich Experimente in Kunst und Technologie, wo Leute wie Robert Rauschenberg und viele Pioniere der Computerkunst zusammengearbeitet haben, um wirklich neue Technologien auszuprobieren, die damals noch nicht wirklich als Kunst angesehen wurden, aber eben heute unser Verständnis von Kunst, Medienkunst sehr stark prägen. Pioniere der interaktiven Kunst, da ist natürlich auch wiederum Aselektronik extrem wichtig, weil die das als Kategorie erfunden haben. Auch schon in den 90er Jahren, Bücher gibt es Ende nie im Moment, also es gibt wirklich mehr und mehr Publikationen zu diesen Themen und es ist natürlich toll, dass wir hier in Linz so gut aufgestellt sind und hier wirklich an der Quelle dieser Entwicklung sitzen. Kurz noch zum Studiengang Interface Cultures, der Herr Stieber hat das schon gut beschrieben auch. Es geht uns nicht nur um Kunst, sondern es geht uns um Technologien, um diese hybriden interdisziplinären Formen, wo auf der einen Seite technische Expertise wichtig ist, auf der anderen Seite aber auch diese Konzepte und künstlerisch interessante Statements gefördert werden. Jedes Jahr, vielleicht sollte ich das noch kurz erwähnen, treten unsere Studierende bei der Ars Electronica auf, präsentieren ihre Arbeiten und uns ist es gelungen, einen tollen Hochschulraumstrukturförderungsmittel-Forschungsgrant vom österreichischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung zu bekommen. Hier nur international, ich glaube, das war ja auch ein bisschen das Thema, internationales Netzwerk. Ich zeige hier jetzt die Universitäten, mit denen wir regen Austausch treiben in unserem Studienprogramm und komme jetzt gerade aus Peking zurück. Wir haben die Peking-Universität gewonnen. Nächstes Jahr sich im Campus-Format auf der Kunst-Uni im Asselektroniker-Format zu präsentieren. Und das ist natürlich wieder ein toller Erfolg, weil dadurch sozusagen auch Linz in die Welt wieder hinausgetragen wird. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz ein paar Beispiele. Das ist eine Arbeit, die schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem noch sehr aktuell ist. Ein interaktiver Gürtel, den man sich umschnallt. Und dann kann man eine interaktive Wand steuern, die dann, man sieht hier in dem eingezogenen Status, sich mit der eigenen Atmung mitbewegt. Moment, ich glaube, das hat sich jetzt kurz aufgehängt. Ich schalte da weiter. Die nächste Arbeit, die ich Ihnen zeige, das ist eigentlich auch so ein bisschen, wir haben gerade, Sie haben das erwähnt, Kunst, Design, Forschung, eigentlich auch ein Forschungsprojekt. Hier wurden die Luftverschmutzungsdaten von den G8-Ländern visualisiert, indem Luftverschmutzung auf Salatblätter geströmt wurde. Und man konnte dann wirklich nach einer Woche sehen, wie der Luftzustand in New York ist im Vergleich zu Tokio. Und man konnte wirklich bei diesen Salatblättern sehen, die waren ans Internet angeschlossen, wie gut die Luft ist in den verschiedenen Ländern und Städten. Das war zum Beispiel auch ein nettes Projekt von Studierenden, ein Brainwave Interface, also ein Gehirnstrom-Mess-Interface, mit dem man die Fassade des Asselektroniker Centers kontrollieren konnte und dann die Lichter verändert wurden. Oder hier noch ein anderes, eher ein bisschen angewandteres Projekt, im Swimmingpool vom Health Club hier unten. Moment, wie heißt der noch? John Harris. John Harris Health Club. Wurden Schwimmerinnen durch Kameras die Schwimmbewegung bemessen und dadurch konnte man die Bewegungen dieser Bilder auf der Decke steuern und man konnte sozusagen wirklich eine Art von immersivem Environment generieren, wo auch die Sounds dieser Bilder an die eigene Schwimmbewegung angemessen wurden. Hier noch ein letztes Studierendenprojekt, das auch sehr nett ist. Vielleicht hat das jemand gesehen, das war vor ein paar Jahren. Ein Projekt, wo man sich umarmen musste. Also da waren wirklich fremde Menschen, haben sich dann begonnen zu umarmen. Und was man dadurch ausgelöst hat, ist, hier war so eine Art Strickinterface. Und durch die Umarmung wurden dann diese gestrickten Objekte immer länger, weil eben die Umarmung gemessen wurde und dadurch dieses Strickobjekt sich vergrößert hat. Dann zeige ich Ihnen ganz kurz drei Beispiele aus der eigenen Produktion. Das ist ein Projekt, das auch 1993, also wirklich im Jahre Schnee, auch bei der Asselektroniker gezeigt wurde. Eine Arbeit, die mein Mann und ich gemacht haben, 1992, Pflanzeninterface. Hier konnten Besucherinnen, ich zeige es ganz kurz in dem Video, durch das Berühren von echten Pflanzen virtuelle Pflanzen wachsen lassen. Eine für damalige Verhältnisse komplett neue und wirklich total ungewöhnliche Idee, vor allem wenn man bedenkt, ich weiß nicht, wer sich noch an 1992 erinnern kann, damals gab es eben hauptsächlich Joysticks und vielleicht Tastaturen oder andere schwere Geräte, mit denen man mit dem Computer interagieren konnte. Und hier war eben so dieses natürliche Interface wirklich revolutionär in dem Sinne, dass es eine ganz neue Art von Interaktion mit dem Computer propagiert hat. Wenn man eben diese Pflanzen berührt, ich lasse das ganz kurz laufen. Geht der Sound? Wir brauchen den Sound eigentlich nicht. Ich erkläre es Ihnen so, weil das sowieso auf Englisch ist. Also man berührt die Pflanzen und die Pflanzen sind so wie Antennen, die dann Strömung bzw. die Spannung des menschlichen Körpers aufnehmen. Also wie eine Antenne wird das aufgenommen und an das Computerwachstumsprogramm weitergeleitet, dass dann die künstlichen Pflanzen am Bildschirm zu wachsen beginnt. Das ist eigentlich, muss ich ein bisschen stolz verkünden, ein Klassiker der Medienkunst geworden, ist wirklich in extrem vielen Büchern und auch in der Sammlung des ZKM in Karlsruhe. Und wird immer noch gezeigt, was natürlich mit der langen Geschichte von 92 bis jetzt schon natürlich ein Challenge auch ist. Dann noch eine zweite Arbeit, eine interaktive Schreibmaschine, Thema Medienarchäologie. wir haben ja kurz, Sie haben kurz gesprochen, Medienkunst ist sehr vergänglich, es verschwindet sehr vieles. Hier wieder zurück zu einer obsoleten Technologie, wahrscheinlich viele von Ihnen haben solche Schreibmaschinen noch benutzt. Die braucht natürlich auch heutzutage keiner mehr, die sind sozusagen unnütz, weil wir haben ja Computer. Und was wir hier gemacht haben, ist eben diese alten Schreibmaschinen als Computer umgewandelt. Und wenn die Besucherinnen dann auf dieser Schreibmaschine schreiben, kommen da auch normale Buchstaben raus, nur sind die projiziert auf einem Stück Papier, das dann auf diesem Papier plötzlich zu leben beginnt. Und diese Buchstaben, das wären kleine künstliche Insekten, die dann wirklich wie so spinnenartige Gebilde am Papier herumwuseln, sich vermehren und auch aggressiv versuchen, sich fortzupflanzen. Auch hier wieder eine Kombination von analogem Interface, digitalem Interface und künstlichen Algorithmen, die dazu führen, diese Spinnen zu kreieren. Und als allerletzte Arbeit, vielleicht haben manche von Ihnen das schon gesehen, das läuft gerade im Mass Elektroniker Center, ein paar Leute nicken hier, handelt ein bisschen von der Vergänglichkeit der Medienkunst, auch natürlich ein bisschen selbstkritisch. Es ist ein relativ simples Interface, man stellt sich vor einem Screen und die eigenen Umrisse werden erkannt und es kommen dann ganz viele kleine Fliegen, die sich dann versuchen, an den Umrissen der Betrachterinnen festzusetzen. Und wenn man lange genug wartet, kann man sich auch selbst erkennen. Und es verschwindet aber sofort auch wieder alles. Es ist sozusagen auch ein Zelebrieren des vergänglichen Moments. Auch natürlich mit dieser Selfie-Kultur hat es zu tun. Und auch sozusagen ein Versuch, dieses Vergängliche der Medienkunst zu thematisieren. Eine Version, ich bin gleich fertig, die daraus entstanden ist, kam aus einer Einladung, die vor kurzem in einer Galerie in Berlin stattgefunden hat. Da ging es um 50 Jahre Computerkunst und vielleicht manche von Ihnen, die mit Computerkunst was zu tun haben, es gibt ja noch diese Plotterzeichnungen aus den 50er Jahren. Vielleicht hat das ja jemand gesehen, Plotter, die damals, bevor es überhaupt Drucker gab, haben eben Künstler oder auch Forscher versucht, ihre Programme auszuplotten, auszudrucken und die ganze Ausstellung war sozusagen über die Entwicklung der Plotterkunst und wir haben eben diese Fliegenporträts dann ausgeplottet. Hier sehen Sie zum Beispiel eines von Frieder Nagel, das ist ein ganz wichtiger Medienkunstpionier. Den Herrn kennen Sie vielleicht auch, manche noch aus dem, aus dem Linzer Umfeld und viele andere. Also die Idee hier ist, doch etwas übrig zu lassen von der Medienkunst, nicht alles verschwinden zu lassen, sondern einzelne Momente, Porträts wichtiger Medienkunstleute auszuplotten, so wie Sie es hier sehen, und zum Teil eben dann wirklich zu versuchen, die zu bewahren. Und gleichzeitig gibt es dann auch so ganz kurze Videosequenzen von diesen Medienkunstpionieren, die dann sich immer wieder aus Fliegen zusammensetzen, aber auch wieder verschwinden. Also so dieses Thema, kann man Medienkunst aufheben, kann man es sichern und sozusagen auch selbstkritisch zu hinterfragen, was wird von dieser Medienkunst übrig bleiben. Damit wäre ich eigentlich am Ende und würde mich dann auf die Diskussionen freuen.
Danke sehr. Ja, auch Ihnen, Frau Dr. Sommerer, herzlichen Dank für die Beispiele, die Sie mitgebracht haben. Voller Respekt und Hochachtung betrachte ich die Kunstwerke, die Sie da geschaffen haben. Faszinierend, dass hinter jeder dieser Sache eine Idee steckt und faszinierend das technische Know-how, das dazu notwendig ist, das überhaupt realisierbar zu machen. Und faszinierend auch das, was Ihre Studierenden entwickeln und kreieren. Was mich jetzt interessiert als persönliche Frage an Sie, studiert haben Sie Botanik und Skulptur. Wo haben Sie die Fertigkeiten sich erworben, solche Kunstwerke zu schaffen?
Vielleicht habe ich das ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe eigentlich nichts programmiert von diesen Werken. Das hat alles mein Mann programmiert. Aber die Ideen und die Konzepte sind gemeinsam entstanden. Und natürlich nimmt man viele Einflüsse aus verschiedenen Bereichen. Und das ist, glaube ich, gerade was auch Medienkunst auszeichnet, dass es sehr interdisziplinär ist. Es gibt natürlich Künstler, Künstlerinnen, die selbst programmieren, es gibt auch Künstlerinnen, die forschen, aber die Forschung muss jetzt nicht unbedingt nur im sozusagen vorm Computer in C zu programmieren bedeuten, sondern es kann auch Papers schreiben bedeuten. Also das ist ein sehr interdisziplinäres Gebiet, wo auch Forschung und Entwicklung sehr wichtig ist. Und viele der Beispiele, die Sie auch gezeigt haben und die auch bei der Ars Electronica waren und sind, sind nicht so eindeutig identifizierbar als Kunst, sondern das sind auch viele Werke, die in vielen verschiedenen Bereichen ihr Gehör oder auch ihre Relevanz haben. Und das macht natürlich die Medienkunst jetzt im Bereich der Kunstgeschichte auch sehr schwierig einzuordnen. Also ich war gerade vor 2 Wochen, glaube ich, gab es ein Panel auf der Venedig Biennale, eben genau zu diesem Thema Kunst, Forschung und Technologie. Und da wurde eben auch wieder diskutiert, wo ist eigentlich genau die Kunst in dieser Art von Medienkunst. Und das ist natürlich schon ein Diskurs, den man mit Hinblick auf Linz mit gewissem Selbststolz natürlich sagen kann, diese Thematik ist bei uns schon seit mehr als 30 Jahren, wird das verhandelt.
Und dieses Department of Interface Culture, ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie viele Studierende sind dort?
Wir nehmen so um die 10 bis 15 Leute pro Jahr. Und ja, ich glaube im Moment, Michaela ist gerade hier, ich glaube, was heißt, wir haben es 50, ich glaube so um die 50 sind wir im Moment. Ist aber normalerweise ein 2-Jahres-Studium, aber die meisten brauchen ein bisschen länger.
Gut, dann fasse ich jetzt die Gelegenheit, eine Frage an Herrn Georg Steiner zu richten, ihn erstens auch zu begrüßen. Er ist Direktor des Tourismusverbandes für Linz. Was ist das fassbare Positive für den Tourismusverband? Unter Tourismus wird man jetzt in erster Instanz nicht an Media Arts denken. Bitte das Mikrofon.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Frage. Es gibt seit einigen Jahren eine sehr gute Kooperation zwischen den Museen auf der einen Seite und dem Tourismus auf der anderen Seite, wo wir versuchen, gewisse Felder zu entdecken und die in besonderer Weise zu thematisieren als Jahresschwerpunkte. Und das ist jetzt ja ganz gut gelernt. Und wir haben zum Beispiel das Thema Musik gehabt, dass das Musiktheater eröffnet wurde und es gab da begleitend verschiedene Ausstellungen. Wir haben das Thema Technik und Architektur gehabt. Wir haben jetzt 2 Jahre uns mit dem Thema Donau beschäftigt, weil die Donau wiederum Kultur, Natur, Industrie, was 2009 das Thema war, eigentlich vereinigt. Und jetzt, wie geht's weiter? Und nachdem Linz diese Auszeichnung bekommen hat, UNESCO City of Media Arts, liegt es irgendwo auf der Hand, daraus etwas zu machen. Und das ist jetzt in der Tat eine Challenge. Wenn man heute das gesehen hat, dann ist das ja einerseits mit hoher Kompetenz verbunden. Wir können uns da überall sehen lassen, aber es ist auf der anderen Seite auch etwas, was sich nicht so erschließt wie ein barocker Dom oder wie so diese klassisch gelernten Stadtbilder oder Stadtgeschichten in der geschichtlichen Rückwärtsbetrachtung. Wir sind hier mitten in der Gegenwart und das ist auch die Kunst und die Herausforderung, hier als Tourismusverband oder als Touristiker, das gilt nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen der Touristinformation, einige sitzen hier, und auch für die Austria Guides, einige sitzen hier, wie kann man das übersetzen? Und wie kann man nicht nur denjenigen, die sozusagen schon in diesem Setting drinnen sind, die Experten und Expertinnen sind, sondern uns geht es ganz stark darum, da eine Begeisterung zu erzeugen bei denjenigen, die jetzt nicht per se mit Medienkunst in Berührung kommen. Und ich sage auch ganz offen, dass wir sicherlich uns von einem etwas erweiterten Rahmen hier uns diesem Thema nähern werden, weil wir sagen, eigentlich ist das ganze Jahr als Elektroniker ja entstanden, weil man gemerkt hat vor über 35 Jahren, dass das Thema Digitalisierung unsere Welt verändern, bestimmen, sehr viele Auswirkungen haben wird. Und ich glaube, in diesem großen Rahmen Digitalisierung, da ist Medienkunst sozusagen ein Teil davon, werden wir versuchen, einfach die Gäste hier in Linz damit zu ja, zu, nicht zu konfrontieren, aber damit in Verbindung zu bringen. Einerseits mit diesem Ganzen, mit dieser ganzen Weite von der Kunst bis zu dem, was so landläufig war, als selbstverständlich betrachtet, aber auf der anderen Seite auch mit dem, was da an Risiken auch damit verbunden ist, dass wir sozusagen nur noch gesteuerte von irgendwelchen Algorithmen sind. Und ich glaube, das in einer modernen Stadt wie Linz zu erkennen und zu entdecken und da auf unterschiedlichste Weise hingewiesen zu werden, das halte ich für das Spannende. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, wir können uns auch leisten, so diesen Kontrapunkt vielleicht etwas stärker wieder einzuführen. Was ist das Analoge noch? Beziehungsweise ich habe jetzt ein Buch gelesen, das heißt, Analog ist das neue Bio. Und da auch Möglichkeiten vielleicht einzuführen, zu sagen, jetzt wenn Sie in Linz seid, macht es einmal einen halben Tag analog. Macht keine Postings, schreibt Postkarten. Bekommt sie natürlich jedenfalls in Postkarten. Macht kein Ebay, sondern geht auf den Flohmarkt. Zahlt es nicht mit Kreditkarte. Das ist nur so als kleine Facetten, wo das hingehen könnte. Aber wir wollen auch versuchen, wie können wir diese Szenen miteinander vernetzen. Also wir diskutieren, kann man die Kantine oder das Restaurant in der Tabakfabrik oder dort, wo die Studenten der Kunstuniversität zum Mittagessen, kann man da auch Gäste mal hinbringen, dass man sagt, die lernen diese Künstler und diese Szenen etwas kennen und kommen da vielleicht auch ins Gespräch. Also wir denken da in sehr vielen Richtungen, bis dahin, dass auch die Führungen vielleicht noch intermedialer werden müssen. Und der heutige Abend, darum war uns das auch ein Anliegen, dass einfach mal zu diskutieren beginnt, über die eigenen Szenen hinausgeht, was denn da so alles denkbar ist, was vertretbar ist, was die ganze Kreativität zulässt, um Linz mit diesem Thema UNESCO City of Media jetzt noch stärker zu positionieren, und zwar weit über den Insiderkreis hinaus. Das ist, denke ich, die wirkliche Herausforderung und Kunst, die wir da vor uns haben.
Danke sehr, danke sehr. Gibt es Fragen jetzt einmal von Publikumsseite nach diesen so interessanten Ausführungen? Bitte.
Hallo, ich wollte absichtlich die erste Frage stellen, vielleicht ein bisschen provokant. Vorneweg einmal danke für die Ausführungen, es war sehr interessant und ein guter Überblick, wie ich finde. Und auch danke für den Hinweis an die freie Szene. Ich glaube, da zum Beispiel gäbe es auch einige Anknüpfungspunkte, wo in vielen Vereinen oder in Institutionen, die auch schon sehr lang bestehen, eigentlich hervorragende Arbeit geleistet wird. Was ich eigentlich fragen wollte, ich habe mit dem, das Thema ist, was ist Medienkunst? Und da habe ich ein bisschen einen zwiegespaltenen Zugang dazu. Das würde ich gerne in die Runde werfen. Und zwar, jeglicher künstlerische Ausdruck ist a priori an ein Medium eigentlich schon gebunden. So vielleicht auch diese Frage digital-analog. Da würde ich gerne wissen, was die zwei Rednerinnen zu sagen hätten, beziehungsweise was das Publikum denkt. Und der andere Zwiespalt, in dem ich mich da befinde, ist, dass es meistens eigentlich trotzdem das Optische vor dem Akustischen kommt. Hat man da jetzt auch schön gesehen in den meisten Beispielen. Mit, glaube ich, einer Ausnahme ist meistens das Optische wichtiger als das Akustische. Das auch als eine Frage in die Runde.
Also die erste Anmerkung kann man natürlich mit Ja beantworten. Natürlich ist jegliche Form der Kunst an ein Medium gebunden, das ist richtig. Nur in der Herausbildung des Begriffs Medienkunst muss man dazu sagen, dass der eben dann definiert wurde als sozusagen Begriff, als Teilsparte einer gesamtkünstlerischen von gesamtkünstlerischen Äußerungsformen auf neue Medien gebunden. Also das muss man schon immer dazu sagen, dass, der Medienbegriff Verlag, glaube ich, zu wenig ist, sondern Medien, die sich eben im 20. oder 21. Jahrhundert herausgebildet haben. Also das, was man landläufig unter neuen Medien versteht. Und das steckt, muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man über Medienkunst spricht, glaube ich. Weil sonst würde der Begriff total beliebig werden. Also wenn man sagt, jede Kunst ist Medienkunst, ja, aber dann ist sie eben Kunst. Jede Kunst ist Kunst. Und Medienkunst ist eben die Kunst der neuen Medien. So muss man es eigentlich definieren. Das zweite, was war das schnell?
Optisch-akustisch,
ja. Das ist ein prinzipielles Problem, glaube ich, ein Darstellungsproblem, das Sie ein bisschen zu lösen versucht haben mit Filmsequenzen, wo man das Akustische dann auch nicht leider in dem Raum so wahrnehmen konnte. Aber natürlich, auch bei meinen Beispielen sind ja viel mehr Beispiele, die ich gezeigt habe, mit akustischen Reizen verbunden gewesen. Also auch die Bibelotti Rist kommt ja auch nicht unbedingt ohne akustische Reize aus und würde gar nicht auskommen. Und da gibt's, also das ist oft verbunden einfach, das muss man sagen. Das also immer mehr auch verbunden. Und das würde ich jetzt also nicht so sehen, wie Sie das jetzt. Mein Vortrag war natürlich ohne akustische Reize, ja. Weil das immer ein Problem ist, wie vermittle ich, das habe ich am Anfang auch gesagt, wie vermittle ich überhaupt das Medienkunsterlebnis? Das ist ein Darstellungsproblem, weil ich müsste hier einen multimedialen Raum schaffen. Das kann ich da nicht bei einem Vortrag, also bediene ich mich ganz einfach am Mittel, nämlich einer sehr traditionellen Bilddarstellung. Also Ursula Biemann muss man eigentlich auch die Filme laufen lassen. Und die haben auch akustische Reize. Also ich kann das, es ist nur ein schwacher Abklatsch sozusagen, was man präsentieren kann. Und das ist auch vielleicht wieder der Unterschied. Ich sage jetzt einmal zu einem traditionellen Bild. Das ist zwar auch im Original viel, viel besser, aber ich sehe wenigstens alles, was ich sehen muss. Ja? Also ich könnte einen Botticelli da wahrscheinlich sehr gut analysieren und sie hätten nicht das Gefühl, dass jetzt total was abgeht, außer dass man vielleicht die Materialität nicht so wahrnehmen kann und vielleicht das Ambiente des Museums fördert und so weiter. Aber das Bild allein konnte eigentlich sehr, sehr detailgenau und gut beschreiben. Und das ist bei der Medienkunst eigentlich nicht möglich. Also wenn man das Bild gesehen hat von die Welt in 24 Stunden, das sagt eigentlich nichts aus, wenn man nicht viel erklärt dazu. Also das ist für mich das Grundproblem.
Ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, ist, natürlich gibt es die elektronische Musikszene, die ist ja auch in Linz sehr stark. Also gerade auch als Elektroniker hat er jedes Jahr die Kategorie auch. Dann Bruckner Uni hat einen eigenen Studienzweig darüber. Natürlich müsste das sozusagen auch, aber durch die Auswahl von uns beiden ist das natürlich jetzt nicht repräsentiert. Aber auch auf der Kunstuni gibt es Leute, die das unterrichten und die das machen. Wir haben den Martin Kaltenbrunner und den Enrique Tomas, die Tangible Musical Instruments machen. Also da gibt es auf jeden Fall eine starke Szene auch, die natürlich da jetzt nicht vorgekommen ist. Aber dadurch, dass so wenig Zeit war, kann man jetzt nicht alle Themen abhandeln. Aber es ist natürlich voll wichtig.
Mhm. Danke. Ja. Fragen noch? Ja, bitte. Zwei haben wir. Mhm.
Habe ich das richtig verstanden, dass bei Medienkunst Partizipation sozusagen eigentlich so einer der Begriffe ist, die unweigerlich damit verknüpft sind? Oder habe ich das falsch verstanden?
Vielleicht nicht immer. Es ist nicht jede Art von elektronischer Kunst oder Medienkunst oder digitaler Kunst, wie sie auch genannt wird, nicht unbedingterweise interaktiv. Aber es gibt sehr viele partizipatorische Strategien. Also eigentlich sieht man das auch bei den Beispielen, die Sie gezeigt haben. Bei der Bioart gibt es zum Teil auch sehr viele interaktive Strategien. Aber es muss nicht nur interaktiv sein. Aber Netzkunst zum Beispiel ist sehr stark interaktiv. Und diese interaktiven Aspekte, gerade jetzt mit diesen ganzen sozialen Medien oder wo sich Künstlerinnen auch kritisch mit dem Medium auseinandersetzen, gibt sehr viel Publikumsbeteiligung. Aber es muss nicht immer sein.
Aber mehr als in anderen Kunstrichtungen?
Auf jeden Fall, ja. Viel mehr als in anderen Kunstrichtungen.
Danke. Weil wahrscheinlich einfach auch die Möglichkeiten
so unvergleichbar groß sind gegenüber anderen Kunstsparten.
Genau, und weil auch dieses Prozesshafte eigentlich schon Teil des Mediums ist. Also so wie wir vorher gesagt haben, es ist nicht dieses fixe Kunstwerk, dieses eine Bild, das an der Wand hängt, sondern man wird in einen Prozess involviert. Die Computerprogramme sind auch prozesshaft und es ist dieser Austausch, dieser Feedback oder dieser kybernetische Feedback-Loop zwischen dem Partizipanten und dem Kunstwerk, das viele Künstler interessiert.
Ja, etwas abseits oder Spuren neben dem eigentlichen Thema. Man könnte ja Medien dazu verwenden, vorhandene Kunst zugänglich zu machen. Das klingt sehr allgemein, aber zum Beispiel, wenn die Touristen durch die Stadt wandern, es hat praktisch jeder ein Smartphone. Man könnte also mit Hilfe von GPS Connects schaffen, wenn der beim alten Dom vorbeigeht, dass er dann auf seinem Smartphone über die dort vorhandene Kunst Informationen bezieht. Das wäre also für Linz eine Pionierarbeit sozusagen. Kunstkultur-Walk durch die Stadt, der braucht keinen Fremdenführer, der hat ein Smartphone mit GPS und der könnte da also über das Medium Informationen zur vorhandenen Kunst, also keine eigene mediale Kunst schaffen, sondern zur vorhandenen Kunst herstellen.
Das wäre zum Beispiel ein perfektes Thema für die Ars Electronica Future Lab, die ja schon an diesen verschiedenen GeoCity-Projekten arbeiten. Vielleicht ist da sogar was in der Pipeline in dieser Richtung.
Naja, ich darf da gleich anknüpfen. Es ist so, wir arbeiten daran mit Ars Electronica. Gibt es verschiedene Zugänge. Wir beschäftigen uns zurzeit damit, die Stadt mit sogenannten iBeacons zu besetzen. Das sind so kleine Sender letztlich, die man individuell steuern kann. Und wenn dann jemand sein App entsprechend installiert und auf Bluetooth setzt, dann wird er durch irgendwelche Signale, akustischer oder anderer Art, hingewiesen und. Also gibt es verschiedene Dinge, also daran arbeiten wir. Aber ich habe mich vorher gemeldet, weil ich eine Frage stellen wollte, und zwar speziell an die Frau Professor Sommerer. Was treibt einen Medienkünstler an? Also bei der Weile Export, da kann ich das gut nachvollziehen. Die hat einfach so einen Drang, glaube ich, nach gesellschaftlicher, nach Veränderung. Und ich bin auch derjenige, der eine Stadt verkauft, die den Slogan hat, Linz verändert. Aber jetzt wollte ich Sie speziell fragen, was treibt Sie an bei diesen Werken, die Sie jetzt vorgestellt haben? Was ist da so der Ausgangspunkt? Oder wo Sie sagen, womit möchten Sie einmal in den Kunstführern? Damit ist das nur eine technische Spielerei oder steckt da mehr dahinter?
Nein, ich glaube, das geht schon über die technische Spielerei hinweg, sondern in Richtung eben, es sind viele verschiedene Themen. Auf der einen Seite sozusagen die Erweiterung der Publikumsbeteiligung durch technische Mittel oder dieses prozesshafte Formen von genetischen Algorithmen zu entwickeln, die sich selbst weiterentwickeln, komplexe Systeme erschaffen. Das ist zwar jetzt ein bisschen abstrakt und schwer erklärbar, aber eben diese Art des offenen Werkes, wie ich es kurz gezeigt habe, von Umberto Eco, aber wirklich auf die Spitze treiben. Ein Werk, das so offen ist, dass es wirklich nur dann existiert, wenn sich das Publikum beteiligt und dann auch wieder verschwindet. Also sozusagen dieser eine, das Feiern dieses einen Momentes. Und das kann man natürlich in vielen verschiedenen Formen durchexerzieren oder durchprobieren und dann natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder Themen verhandeln, die jetzt aktuell sind. Also zum Beispiel die Vergänglichkeit der Medienkunst ist jetzt ein großes Thema. Da gibt es viele Konferenzen darüber, in Media Art History Konferenzen, die zum Teil auch in Amerika jetzt stattfinden. In 2 Wochen ist im Museum Moderner Kunst in Wien Symposien dazu. Also es gibt mehr und mehr Leute, die frustriert sind, dass wir so wenig Artefakte haben. Und auch da, denke ich, müssen wir in Linz uns was überlegen. Was haben wir da noch herzuzeigen? Wo sind unsere Sammlungen? Wo sind unsere, warum sollen die Leute hierher kommen? Was sollen sie sich anschauen? Also das sind Themen, die auch Künstlerinnen derzeit sehr stark beschäftigen und an denen man sich halt künstlerisch abarbeitet. Weniger jetzt im Sinne von den Leuten was verkaufen, sondern das als Input, als Idee nehmen und daraus künstlerisch was machen. Also es sind viele verschiedene Themen, die man da versucht zu behandeln.
Danke. Was gibt es noch an Fragen? Bitte hier.
Also Sie haben ja gesagt, Ihr Mann hat das Kunstwerk mit den Fliegen programmiert. Und ich komme eben aus der Informatik und mich würde interessieren, dass ich mich einmal als Medienkünstler versuche und welche Programmiertools oder Frameworks kennen Sie, um Medienkunst zu schaffen?
Da können Sie gerne mal zu uns auf die Kunstuni kommen. Wir haben da so Flyer da. Also da kann man natürlich Programmieren lernen, C-Programmierung, aber man kann auch verschiedene Programmiersprachen, die einfacher sind, wie Processing, sich anschauen. Das ist für Künstler meistens besser geeignet. Also gibt es eine ganze Palette oder Max MSP oder V4. Gibt es viele verschiedene Tools und auch Sprachen, die man da erlernen kann. Mhm. Aber kommen Sie vielleicht nachher dann. Ich gebe Ihnen ein bisschen Information. Mhm.
Auch ein Statement? Nein. Dann klinke ich mich ein, allerdings jetzt vielleicht ein bisschen abdriftend. Aber weil wir vorhin gehört haben vom Roboter Asimo. Ich war im Sommer im Ars Electronica Center, war absolut begeistert von der Vielfältigkeit, von den Ideen, die hinter den Kunstwerken stecken und war natürlich fasziniert vom Gedanken der selbstfahrenden Autos. Was ist Ihre Einschätzung, wie realistisch ist es? Oder was ist einfach die persönliche Empfindung Ihrerseits zu dieser Idee und was ist die persönliche Empfindung von Ihrer Seite her, Frau Sommerer, zu dieser Idee? Selbstfahrendes Auto,
ja. Das selbstfahrende Auto war ja heuer sozusagen der Asimo des Jahres 2015. Sie können sich sicher erinnern, das ist vom AEC rüber auf dem Hauptplatz gefahren und dann auch unter großer Begeisterung und Staunen des Publikums abgefeiert worden und war dann auch natürlich eine der Hauptattraktionen bei der PostCity im ehemaligen Postverteilerzentrum. Ich war bei der Entwicklung nicht dabei, also beteiligt war allerdings das Ars Electronica Future Lab. Die haben auch diese Oberfläche sozusagen, die Bedieneroberfläche mitentwickelt. Und das war der Grund, warum dieses Auto in Linz präsentiert wurde. Das ist irrsinnig teuer. Also die Entwicklung hat nicht 10 Millionen Euro gekostet, hat Mercedes gesagt. Also man kann sich vorstellen, was da drinnen steckt und ist sicher derzeit nicht serienreif und wann, dann wäre es ein absolutes Luxusprodukt. Aber jetzt sind die Autos auch schon mit ausreichend Computertechnologie ausgestattet und das wird sich natürlich weiterentwickeln. Ich persönlich denke, das ist so zwiespältig wie die ganze technologische Entwicklung zu betrachten. Einerseits wird sicher mehr quasi Sicherheit bieten und mehr Komfort, wenn sowas in Serienreife kommt. Auf der anderen Seite gibt man halt wieder ein Stück Eigenverantwortung und Gestaltung letztlich mit allen Risiken, die damit verbunden sind, ab. Also das ist einfach den Widerspruch, den man nicht auflösen kann. Und man muss auch immer dazu sagen, ob das mehr an Technologie tatsächlich mehr Sicherheit bringt, ist auch mit einem Fragezeichen immer zu versehen, weil die Systeme teilweise dann so komplex sind, dass sie auch nicht immer steuerbar sind, also vom Menschenhand zumindest. Ja, ich glaube, dass ich die Serienreife nicht wirklich erleben werde. Das ist meine Meinung. Also ich glaube nicht, dass in meinem Menschenleben das noch möglich ist, dass man sozusagen wie ein VW Golf selbstgesteuertes Auto erwerben kann. Das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen.
Aber das ist ganz interessant, weil Sie die Sicherheit so hervorkehren. Ich denke genau umgekehrt. Also ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich selbst ein Auto fahren würde.
Das ist Ihr subjektives Gefühl, aber ein Computer kann ja viel mehr Gefahren quälen, als Sie berechnen und viel schneller und das Ganze auch auf die Straße übersetzen. Also wenn da ein Kind am Straßenrand ist, das Sie eventuell übersehen, das würde diese Technologie nicht übersehen, laut den Entwicklern. Das heißt, auch das Tempolimit würde dann immer eingehalten werden. Sie könnten nie sozusagen Unfug treiben oder was immer oder in einer Laune heraus aufs Gaspedal steigen. Alles das wäre unterbunden, was Autofahren auch mitunter mit Vergnügen und Spaß auflädt. Dafür können Sie dann sich mit Ihren Mitfahrenden angeregt unterhalten und vielleicht andere Dinge tun, die Sie jetzt nicht tun können im Auto. So ist die Vision. Aber für mich, ich bin jetzt nicht der Typ, der sie für sowas total begeistern kann. Also ich schaue dann oft gern zurück, weil ich ja auch Historiker bin und denke mir, dass das sozusagen die Rezeption von solchen Wunderdingen ja immer noch ähnlichen Mustern abläuft und nicht so neu ist. Darum habe ich auch dieses Wunderwerk der Spätrenaissance oder Frühbarock gezeigt, weil damals ähnliche Mechanismen eigentlich abgelaufen sind in der Rezeption. Und ich meine, man kann den nicht vergleichen, den Automaten mit dem Asimo, weil da steckt irgendwie was anderes drin. Aber das, was der Mensch sozusagen, was den Menschen daran fasziniert, ist ja das, dass diese Geräte und auch das selbstfahrende Auto Funktionen des Menschen übernimmt, die bisher der Mensch ausgeübt hat. Ja, oder humanoides Verhalten im Nachahmt. Und das ist gleichzeitig irgendwie gruselig, fast mit einem leichten Schauder verbunden, auch beim selbstfahrenden Auto. Und andererseits auch wieder eine Faszination, weil das natürlich ein Mysterium ist letztlich, das man nicht ganz auflösen kann. Und immer auch natürlich eine hochtechnologische Technologie, die up-to-date ist, also das mechanische Werk, das da drinnen in dem Kentauren war, das war sozusagen die Hightech-Geschichte Ende des 16. Jahrhunderts. Nicht? Und so muss man sich das auch jetzt wieder vorstellen, das sind einfach Hightech-Gebilde, wo irrsinnig viel Krebs und Entwicklungsarbeit drinnen steckt und auch das fasziniert natürlich. Auch mich, also das, da kann ich mich nicht ganz ausnehmen. Aber ich versuche immer ein bisschen sozusagen das im Vergleich über längere Perioden zu sehen und da ist für mich auch diese Entwicklung in Richtung Kunst, Technologie, Wissenschaft und so weiter auch nicht so neu, weil das haben wir eigentlich eben in den Kunst- und Wunderkammern der Renaissance auch so gehabt. Ja. Da ist nicht unterschieden worden zwischen einem faszinierenden Naturobjekt, einem Kunstobjekt und einem technischen Objekt. Das war sozusagen alles in diesem Begriff der Kunst- und Wunderkammer beinhaltet und Ausdruck eines faszinierenden Formen und Möglichkeiten des ästhetischen in Erscheinung tretens. Also das ist nicht so differenziert worden. Auch die Technik war noch nicht so abgekoppelt von der Kunst und das ist auch ineinander gegangen. Also das, und man hat auch daraus lernen wollen. Also man hat ja auch diese Anschauungsobjekte für wissenschaftliche Zwecke verwendet und hat sozusagen diese Zusammenschau noch gehabt. Und diese Ausdifferenzierung ist ja erst später passiert. Also und jetzt kommen wir eigentlich, also ausdifferenziert ist eigentlich so im Laufe des 18. Jahrhunderts worden und die Begründung der meisten Spezialwissenschaften ist im 19. Jahrhundert passiert und dann eben noch weiter im 20. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Zusammenschau, zu diesem interdisziplinären Denken, zu dem eigentlich auch nicht mehr klassifizieren, die Kunst steht über der Technik, die Technik steht drunter, oder drüber oder wie immer, sondern eigentlich begegnen wir uns jetzt wieder auf Augenhöhe. Und das ist das, was mir, aber wenn ich nicht alles verstehe, was da abläuft und oft das auch selbst als Mysterium für mich deklarieren muss, es geht wieder in diese Richtung. Und ich glaube, dass das Faszinierende an unserer Zeit ist, dass wir eigentlich zu dieser auf Augenhöhe und zu diesem Zusammendenken und also in diese Richtung agiert. Und da ist die Medienkunst tatsächlich mitten im Zentrum und eigentlich Pionier, das muss man auch sagen. Also da hat die Medienkunst, wie man an den Beispielen Robert Adrian, Jeffrey Shaw etc. sieht, eigentlich die Pionierarbeit geleistet. Mit Wissenschaftlern zusammen immer, das muss man auch sagen, weil auch der Adrian hat diese Artex-Geschichte mit einem Kompagnon, also mit einem Programmierer entwickelt. Aber das ist das Faszinierende der Medienkunst und das ist das Faszinierende an Linz, dass wir da wirklich mit visionären Menschen, die das ersonnen haben, muss ich auch unbedingt den Hannes Leopoldseder in dem Zusammenhang erwähnen, da an, ganz an der Wiege, nicht an der Wiege, aber zumindest ganz, ganz früh dran waren. Und das macht was mit uns.
Frau Dr. Sommerer, selbstfahrendes Auto.
Ich war jetzt ganz fasziniert, was Sie gesagt haben. Mir ist jetzt noch das Stichwort Renaissance 2.0 eingefallen. Das wird da in dem Zusammenhang jetzt auch immer erwähnt. Sozusagen Wiederaufleben der Renaissance, Kunst, Wissenschaft, Forschung und eben dieses Verschwimmen. Selbstfahrendes Auto, ja, macht mir jetzt auch nicht wirklich so große Angst, muss ich sagen. Nachdem wir sozusagen solche Erfindungen, die eben so faszinierend sind, schon immer gesehen haben, die dann immer auch irgendwie so eine gewisse Bedrohung darstellen, die aber dann vielleicht 10 oder 20 Jahre später schon ganz normal werden. Und da ist natürlich, denke ich, wiederum die Medienkunst auch gefragt, einen kritischen, aber nicht nur negativen Standpunkt einzunehmen, sondern sich auch über diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen Gedanken zu machen. Und das stimmt, die Medienkunst hat da wirklich, glaube ich, auch immer Pionierarbeit geleistet, indem sie die Fragestellungen unserer Zeit verhandelt und nicht nur die Fragestellungen vor 50 oder vor 100 Jahren, sondern sich wirklich mit den Fragestellungen, wie jetzt zum Beispiel Post-Snowden-Zeit, Post-Medien, diese ganzen Themen, die uns jetzt interessieren, sozusagen immer wieder verhandelt. Das war jetzt ein bisschen ein Sprung vom Auto zum...
Ich habe Sprünge gern, das passt so, danke. Ja, bleibt bei mir. Gut, in Anbetracht der Zeit 20.58 Uhr, denke ich, ist es gut, Schlussworte zu finden. Mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Sommerer, zu bedanken für die Ausführungen, für das Vorstellen auch jetzt Ihrer Persönlichkeit, Ihrer künstlerischen Persönlichkeit und der Kunstwerke. Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute weiterhin, viel Erfolg weiterhin und freue mich, dass Sie es sind, die diese Installation mit den Pflanzen und mit dem Computer mitgeneriert haben und dass das so ein nachhaltiger Erfolg ist. Herzlichen Dank fürs Kommen Ihnen. Und Ihnen, Herr Stieber, wünsche ich alles, alles Gute in der Realisierung der UNESCO City of Media Arts. Viel Erfolg, viel Publikum, viel Resonanz und sehr, sehr positive Dinge. Und herzlichen Dank auch Ihnen fürs Kommen. Ankündigung noch der nächsten Veranstaltungen. Dienstag, 17. November, Intervallianz, Crowd, Anding, Hot Fuzz. Postfordismus politisch wahrnehmen im Zeichen von Mainstream-Film. Dreli Robnik wird da sein. Donnerstag, 19. November. Was setzt, wer ein Zeichen setzt? Zeichensetzung in der Öffentlichkeit. Andreas Telser, Theologe, wird hier sein. Und heute gibt es auch einen Infodesk für diejenigen Leute, die Mitglied im Verein Freunde des Kepler-Salons werden wollen, hinten an der Bar. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren geschätzten Besuch und das Interesse. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke sehr für Ihr Kommen.